die Kapitel 3 und 4, die den Durchzug durch den Jordan beschreiben, wo die Bundeslade, die von den Priestern getragen wird, vorangeht und dafür sorgt, dass die Wasser des Jordan stehen bleiben und sich ein trockener Durchgang ergibt. Es wird sehr ausführlich erzählt, zunächst mal mit der Anordnung dazu, dann die Durchführung. Dazu kommen dann noch die 12 Steine, die aus dem Jordan genommen werden sollen und zur Erinnerung an das Wunder aufgestellt werden sollen. Und schließlich kommen die Israeliten in Gilgal an, oder beziehungsweise der Ort bekommt den Namen eigentlich erst dann aufgrund der Ereignisse, die in Josua 5 beschrieben werden. Es wird nämlich zunächst die Beschneidung aller, die noch nicht beschnitten sind, angeordnet. Und dabei erfahren wir im Grunde genommen im Nachhinein, dass zwar alle, die 40 Jahre vorher aus Ägypten ausgezogen waren, beschnitten waren, aber nicht die, die in der Wüste geboren waren. Die hatte man nicht beschnitten. Da gibt es verschiedene Erklärungen zu. Auch zu sagen, dass es einfach zu gefährlich war, während man auf der Reise durch die Wüste ist. Und von daher ist jetzt in dem Moment, wo sie das verheißene Land betreten, die Beschneidung nötig. Und daraufhin wird dann auch das Pessach gefeiert, das an den Auszug aus Ägypten erinnert. Und unser Kapitel endet dann damit, dass Josua sich in Jericho, beziehungsweise wie wir sehen werden, in der Umgebung Jerichos, weil er so wird es verstanden, befindet und dort ihm ein Engel erscheint, der als Vorbereitung auf die Eroberung Jerichos, die ja in Kapitel 6 erzählt wird. Ja, und jetzt bei einigen Themen, die angeklungen sind, als ich jetzt gerade die Zusammenfassung von diesen drei Kapiteln gegeben habe, werden viele Erinnerungen, denke ich, geweckt an das, was im Buch Exodus erzählt wird. Und das ist eigentlich das, was ich als erstes zeigen möchte, dass in den Kapiteln Josua 3 bis 5 eigentlich der Kreis geschlossen wird und das, was in diesen Kapiteln erzählt wird, ein Spiegelbild des Auszugs aus Ägypten ist. Und das ist auch Auslegung in dem Sinne, dass also das Buch Josua offensichtlich bewusst so gestaltet ist, dass es eben eine Klammer bildet mit dem Auszug aus Ägypten, wie im Buch Exodus berichtet wird. Und das ist eben einer der Gründe, warum man heute in der Forschung annimmt, dass es eine Zeit gegeben hat, wo das Buch Josua im Grunde eine Einheit mit den fünf Büchern der Tora gebildet hat und man erst später es als Buch der Propheten hinausgenommen hat. Ja, die sprachlichen Parallelen sind besonders deutlich eben bei der Schilderung des Durchzugs durch den Jordan im Vergleich mit dem Durchzug durch das Schilfmeer. Wir hören in unserem Text über den Durchzug durch den Jordan und sie, also gemeint die Wasser des Jordan, standen wie eine Welle. Dieses Wort net, habe ich gesehen, wird in manchen Übersetzungen auch als Damm übersetzt, ist ein Wort, das mehrere Bedeutungen annehmen kann, aber was auch durch das hervorgehobene eine deutlich wird, ist, dass es eben die Wasser in irgendeiner Form feststehen und sich nicht weiter bewegen, sei es als eine Art eingefrorene Welle oder eben als Damm bezeichnet. Und es heißt dann weiter, und es standen die Wasser, die von oben herabfließen, erhoben sich als eine Welle, sehr weit entfernt in der Stadt Adam. Und dieses selbe Wort net finden wir eben auch in dem Siegeslied nach dem Zug durch das Schilfmeer und mit dem Hauch deines Schnaubens oder deines Zornes, je nachdem, wie man es übersetzen will, das ist doppeldeutig, wurden die Wasser angehäuft, standen wie eine Welle von fließendem. Und ähnlich ist es auch mit der Beschreibung des Trockenen, durch das Israel durchzog. Bei Josua heißt es, und ganz Israel zog durch im Trockenen, Charava. Und es geschah, als die Priester, die die Lade seines Bundes aus dem Jordan trugen, da wurden die Fußsohlen der Priester auf das trockene Land, Charava, versetzt. Wobei dieses zweite Trockene natürlich schon nicht mehr das trockene Flussbett, sondern das trockene Ufer an der anderen Seite ist, wo hier dasselbe Wort für benutzt wird. Während in der Geschichte in Exodus zwei Wörter abwechseln, und das heißt eben zunächst mal genau wie bei uns, und er machte das Meer zum Trockenen, also zur Charawa, und die Kinder Israels kamen mitten in das Meer hinein ins Trockene. Und das ist ein anderes Wort für trocken, Yabasha. Und die Kinder Israels gingen im Trockenen, wieder Yabasha, mitten im Meer. Und auch für das Zurückkehren der Wasser wird dasselbe Wort benutzt. Und die Wasser des Jordan kehrten an ihre Stelle zurück, Vayashuvu. Und die Wasser kehrten zurück, Vayashuvu, auf Ägypten. Und schließlich dann noch sozusagen die Macht Gottes, die ausgedrückt wird mit dem Wort Hand, Yad, damit alle Völker der Erde seine Hand kennen, dass sie stark ist. Und Israel sah die große Hand, die er an Ägypten anlegte. Und dann gibt es auch die Texte, die wirklich sozusagen, das sind ja Hinweise. Und man geht eigentlich davon aus, dass eben der geschulte Leser weiß, weil er eben vorher schon das Buch Exodus gelesen hat, dass durch diese parallelen Ausdrücke und natürlich die ganze Szene, die sehr ähnlich ist, dass hier angespielt werden soll auf den Zug durch das Schilfmeer. Aber es gibt auch Verse, die ausdrücklich den Vergleich ziehen, und zwar ist das auch in Josua selber, in Kapitel 4, 22 bis 23, im Trockenen, und hier wird jetzt das Wort Yabasha, was ja auch in Exodus vorkam, benutzt, zog Israel durch diesen Jordan durch. Denn er, euer Gott, trocknete die Wasser des Jordan vor euch, bis ihr durchgezogen wart. So wie er, euer Gott, es dem Schilfmeer tat, dass er vor euch trocknete, bis ihr durchgezogen wart. Und dann haben wir die Psalmen, die eben auch an die wichtigen geschichtlichen Ereignisse erinnern. In Psalm 66 heißt es: Geht und seht die Werke Gottes. Furchtbar ist sein Tun über den Menschen. Das Meer hat er ins Trockene verwandelt, den Fluss durchquerten sie zu Fuß. Dort freuten wir uns an ihm. Also hier wird allgemein von Meer und von Fluss gesprochen, und auch hier geht man davon aus, der Leser versteht, dass vom Schilfmeer und von dem Fluss, dem Jordan, die Rede ist. Und dann schließlich der Psalm 114, der ja auch zu den Hallel-Psalmen gehört, die an allen Festtagen gesungen werden. Als Israel aus Ägypten zog, das Meer saß und floh, der Jordan wendete sich zurück. Was ist dir, Meer, dass du fließt? Jordan, dass du dich zurückwendest. Also wird im Grunde das parallele Wunder gesehen. Natürlich gibt es auch einige entscheidende Unterschiede. Wichtig ist natürlich, dass der Durchzug durch den Jordan mit Hilfe der Bundeslade geschieht, die es ja noch nicht gab, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind. Da ist es Gott selber sozusagen, der durch sein unmittelbares Eingreifen das Schilfmeer trocken macht. Und es ist beim Durchzug durch den Jordan auch nicht die Gefahrensituation gegeben, die beim Durchzug durch das Schilfmeer war, als den Israeliten das Heer der Ägypter im Nacken saß. Hier sind sie im Grunde genommen völlig unbedroht. Und es geht nur um die Frage, wie man den Jordan durchquert. Also das ist der erste Aspekt, der parallel ist zum Auszug aus Ägypten. Dann haben wir auch innerhalb dieser Geschichte die Parallele, dass es um Kinder geht, die fragen werden, was die Symbole bedeuten. Was wir eben auch schon von der Geschichte aus dem Auszug aus Ägypten kennen. Also über die Durchquerung des Jordan wird eben hinsichtlich der Steine, die aufgestellt werden sollen, gesagt, damit dies ein Zeichen in eurer Mitte sei, wenn eure Kinder euch morgen fragen und sagen, was sind euch diese Steine? Dann sollt ihr ihnen sagen, dafür, dass die Wasser des Jordan durchschnitten wurden vor der Lade seines Bundes. Als sie den Jordan durchquerte, wurden die Wasser des Jordan durchgeschnitten, und diese Steine sind zur Erinnerung den Kindern Israels für ewig. Und es geht dann weiter noch bei Josua, und er sprach zu den Kindern Israels und sagte: Wenn eure Kinder morgen ihre Väter fragen und sagen, was sind euch diese Steine, dann gebt euren Kindern bekannt und sagt. Und dieses selbe Phänomen der Fragen der Kinder haben wir eben in Bezug auf den Auszug aus Ägypten, wo es in Exodus 12 heißt, und wenn es sein wird, dass euch eure Kinder sagen, was ist euch dieser Dienst, dann sollt ihr ihnen sagen, ein Schlachtopfer des Pessach ist es für ihn, dass er hinüberging, Passach, was eben den Namen Schlachtopfer des Pessach erklärt, über die Häuser der Kinder Israels in Ägypten, während er Ägypten schlug und unsere Häuser rettete. Und wenn es sein wird, dass dich dein Kind morgen fragt und sagt, was ist dies, dann sollst du ihm sagen, mit starker Hand hat er uns aus Ägypten, dem Sklavenhaus, herausgeführt. Und es geschah, als Pharao sich verhärtete, uns loszuschicken, da tötete er jeden Erstgeborenen im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehs. Daher schlachte ich ihm alles Männliche, das den Mutterschoß durchbricht, und löse jeden Erstgeborenen meiner Kinder aus. Also auch hier hat das Buch Josua sicher im Blick die Fragen der Kinder hinsichtlich dieses Auszugs aus Ägypten. Inhaltlich natürlich ist ein wichtiger Unterschied, dass in Bezug auf den Auszug aus Ägypten die Fragen der Kinder sich auf liturgische Dinge richten, auf das Pessachopfer, auf überhaupt die Feier des Pessach, auf die Auslösung der Erstgeborenen, während es im Buch Josua um Steine gilt, also um sichtbare Dinge, die hingestellt werden und eigentlich auch bleiben sollen, die an das Wunder des Durchgangs durch den Jordan erinnern. Und schließlich haben wir dann auch in Josua 5 eine Menge an Parallelen zu dem, was im Umfeld des Auszugs aus Ägypten erzählt wurde. Wir haben in Vers 1 bis 9 eben die Erzählung von der Beschneidung der in das Land Einziehenden. Und wir hatten ja in Exodus 4 die Geschichte von der Beschneidung des Sohnes Moses, was eine ganz merkwürdige Geschichte war, als Mose mit seiner Frau Zipporah und offensichtlich seinen beiden Söhnen von Midian nach Ägypten zurückkehrt, wo Gott ihn angreift und töten will. Und dann Zipporah eben den wahrscheinlich gerade geborenen zweiten Sohn beschneidet und damit die Gefahr abwendet. Und die Parallele zwischen diesen beiden Szenen wird auch nochmal durch das Wort Zor, der Feuerstein, betont, wo es eben heißt, dass Zipporah, um ihren Sohn zu beschneiden, einen Feuerstein nimmt. Und bei Josua sind es Feuersteinschwerter, Charvot Zurim. Dann natürlich was im Buch Josua nur einen Vers einnimmt, dass eben das Pessach begangen wird, ist natürlich die Erinnerung an das ausführlich erzählte Pessach in Ägypten in Exodus 12. Und dann wird im Buch Josua sofort im Anschluss an das Begehen des Pessach berichtet, dass das Manna, dass die Israeliten ja die ganzen Jahre beim Zug durch die Wüste begleitet hat, aufhört. Während wir ja im Buch Exodus unmittelbar nach dem Durchzug durch das Schilfmeer erfahren haben, wie das Manna ihnen gegeben wird, nachdem sie Angst haben, in der Wüste zu verhungern. Und dann haben wir schließlich noch zum Abschluss von Kapitel 5 in Vers 13 bis 15 das Erscheinen des Anführers seiner Heerscharen vor Josua, was man parallel sehen kann zu dem Erscheinen seines Engels im brennenden Dornbusch in Exodus 3, womit ja eigentlich die ganze Exodus-Geschichte beginnt. Und das ist auch durch ein paar sprachliche Parallelen nochmal betont. Das heißt eben in beiden Fällen, und er, also in dem Fall Josua, sah und siehe, ein Mann steht ihm gegenüber, sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und bei Mose heißt es eben auch, und er sah und siehe. Und dann natürlich ein anderes Objekt, der Dornbusch brennt im Feuer. Es ist dann auch die Stimme, die kommt in beiden Fällen. Der eine ist halt, und er sagte, nein, denn ich bin Anführer seiner Heerscharen. Und aus dem Dornbusch kommt die Stimme, und er sagte, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und dann schließlich der Vers, der wirklich ganz parallel ist. Bei Josua, streife deinen Schuh von deinem Fuß, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und bei Mose vor dem Dornbusch, streife deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilige Erde. Ja, soweit die Parallelen zwischen den beiden Ereignissen sind da Nachfragen, Anmerkungen. Herr Müller?
Zu diesem Zeitpunkt, was ist da eigentlich in der Lade drin?
Die Bundestafeln, das und da, ich glaube, da hatten wir Texte zu, da gibt es unterschiedliche Auslegungen, welche Bundestafeln, ob das die waren, die Mose zerbrochen hat, oder die zweiten, die er bekommt, als er zum zweiten Mal aufsteigt.
Warum nicht beide?
Auch die Möglichkeit wurde erwogen.
Naja.
Also steht nirgendwo ausdrücklich in der Bibel und die Ausleger gehen in unterschiedliche Richtungen. Und eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, war eine der Möglichkeiten, dass beide Paare der Tafeln dort drin gelegen haben.
Weil später wird doch noch mal irgendwo gesagt, dass also auch der Stab des Moses mit in der Lade war oder
Der
gelegt
Stab
wird.
Aarons, dass der nicht in der Lade, sondern im Allerheiligsten und eben auch
Ach so.
rübergenommen wurde, also direkt neben der Lade. Und dann eben auch vom Allerheiligsten des Bundeszeltes in das Allerheiligste des Salomonischen Tempels rübergenommen
Es
wurde.
gab also auf der Reise durch die Wüste, also diese 40 Jahre, gab es an für sich keinen Grund, die Lade jemals zu öffnen.
Nein, und auch später nicht.
Auch später nicht.
Sozusagen in der Lade sind die Tafeln drin und es gibt keinen Ritus, auch nicht den Ritus am Versöhnungstag, wo ja der hohe Priester einmal im Jahr
Ja.
in das Allerheiligste darf und Weihrauch
Ja.
und Blut auf die Lade tut, aber es wird nie gesagt, dass er sie öffnet. Das ist
Aha.
ein interessanter
Müller.
Aspekt, aber
Aha.
sozusagen man guckt nie nach, ob sie noch da sind.
Ja.
Herr Smith.
Interessant.
Ja, ich wollte eben zurückkommen beim ganzen Anfang, bei dem Durchzug durch den Jordan und das Schilfmeer. Sie haben in das zweite Teil erklärt, was das für Unterschied ist, wie es in Garafa im ersten, das ist also in der Jordan, und die zweite Garafa ist dann, wenn sie angekommen sind. Aber was ist das Unterschied? Da bin ich neugierig nach Garafa, das Trocknen im Schilfmeer, und Yabasha. Welche zwei, was ist das für ein Unterschied von Trocken? Weil
Es
es
sind
sind
einfach
zwei
nur zwei
verschiedene Wörter.
verschiedene Wörter. Es
Ja.
meint jedes Mal das getrocknete Meer, also nie die andere Seite.
Naja.
Und warum man sich
Warum
entschlossen hat, das
wird
mit
ein
zwei
anderes Wort
Wörtern.
gebraucht denn als Garafa?
Ja, warum
Wie
man
ist
sich
das durchgegangen?
entschlossen hat, hier zwei verschiedene Worte zu nehmen.
Ja.
Natürlich, eben traditionelle historisch-kritische Bibelkritik würde daran vielleicht festmachen, dass hier zwei Quellen zusammengesetzt sind.
Also.
Aber man könnte ja auch
Aber.
sagen, man möchte einfach ein bisschen vielfältiger im Ausdruck sein und benutzt halt die beiden Ausdrücke, die es für trocken
Ja.
gibt. Also ins Deutsche konnte ich das, mir ist kein anderes Wort für trocken eingefallen, sonst im Deutschen, was ich dafür hätte nehmen
Ja,
können. Ne?
auf Niederländisch würde ich sagen, ja, für trocken könnte ich auch verschiedene Bedeutungen haben. Also.
Ja, also vielleicht ist das Niederländische auch vielfältiger oder mir ist einfach nichts Besseres auf Deutsch eingefallen.
Ich wollte nur wissen, also
Ja.
Neugier. Danke.
Müller? Herr Müller, hatten Sie sich noch mal gemeldet? Oder ist er noch? Nein, ist noch alt. Okay. Gut, dann sieht so aus, dass wir das so lassen können. Ja, und inzwischen, wir sind ja schon so ein bisschen gewohnt, jetzt immer die Nacherzählungen von Josephus und von dem Liber Antiquitatum Biblicarum zu haben. Sehen wir uns zunächst mal Josephus an. Der Feldherr aber war in großer Sorge wegen des Überganges über den Fluss, denn er war sehr angeschwollen und hatte keine Brücken. Und hätte man eine solche darüber schlagen wollen, so würde der Feind sie wohl daran gehindert haben. Schiffe aber waren auch keine vorhanden. Da aber verhieß ihnen Gott, er werde den Fluss abschwellen lassen, so dass sie ihn überschreiten könnten. Deshalb führte Jesus nach 2 Tagen das Heer und das ganze Volk in folgender Ordnung hinüber. Voran gingen die Priester mit der heiligen Lade, dann folgten die Leviten, welche die Hütte und die zum Opferdienst bestimmten Geräte trugen. Hinter den Leviten zog dann das ganze Volk nach Stämmen, die Weiber und Kinder in der Mitte, damit sie nicht von der Strömung fortgerissen würden. Da nun die Priester zuerst hineinschritten und das Flussbett passierbar fanden, weil das Wasser nicht tief war und der Kies, den der langsamer strömende Fluss nicht mit Gewalt fortriss, ihnen festen Boden gewährte. So setzten auch alle anderen mutig über, denn sie sahen, dass der Fluss sich so verhielt, wie Gott ihnen vorhergesagt hatte. Die Priester aber blieben in der Mitte des Flusses stehen, bis die ganze Menge hinüber war und sich in Sicherheit befand. Dann erst schritten auch sie ans Gestade und überließen den Fluss wieder seiner Strömung. Sobald aber alle Hebräer hinüber waren, schwoll der Fluss sogleich wieder an und erlangte seine frühere Höhe. Die Hebräer zogen darauf 50 Stadien weiter und schlugen das Lager 10 Stadien von Jericho entfernt auf. Jesus aber baute aus den Steinen, die die einzelnen Stammesoberhäupter auf sein Geheiß im Flussbett aufgehoben hatten, einen Altar zum Andenken an das Zurückweichen des Flusses und opferte darauf. Hier feierte man auch das Pascha-Fest, weil man jetzt alles in Überfluss besaß, woran man früher Mangel gelitten hatte. Denn da die Saaten der Kanaanäer reif waren, mähte man dieselben ab und auch sonst machte man Beute. Das Manna aber, das sie 40 Jahre lang genossen hatten, ging ihnen damals aus. Ja, also was bei der Erzählung von Josephus auffällt, ist, dass er die Schwierigkeit, den Jordan zu überschreiten, dramatisiert. Wer den Jordan kennt, weiß, dass das etwas übertrieben ist. Also schon der bloße Gedanke, mit Schiffen auf diesen kleinen Fluss zu fahren, ist nicht besonders realistisch. Und wenn der Fluss eben nicht alt ist, wenn wir auch nachher noch Abarbanel zu hören, der das offensichtlich auch wusste. Und wenn der Fluss nicht allzu stark ist, ist es eigentlich nicht so wahnsinnig schwierig, ihn zu durchqueren. Aber offensichtlich spürt Josephus hier eine Notwendigkeit zu erklären, warum hier ein Wunder nötig war. Also, erweitert natürlich auch die Dramatik damit nochmal. Und er versucht auch, könnte man sagen, ein Problem zu lösen, mit dem uns der Text bei Josua lässt, denn wir hören ja nur, dass die Priester im biblischen Text nur, dass die Priester die Lade nehmen, aber die Lade ist ja eigentlich dauernd im Zelt, im Bundeszelt. Und das Bundeszelt wird überhaupt nicht erwähnt und auch nicht die Menorah und der Tisch mit den Schaubroten, also alle anderen Bestandteile werden nicht erwähnt. Und Josephus hat offensichtlich dieses Problem gespürt und darum sagt er eben, dass außer der Lade auch die Hütte, also eben das Bundeszelt und die zum Opferdienst bestimmten Geräte kamen. Und sozusagen hier nicht die Frage aufkommen zu lassen, ja, was ist denn damit passiert? Ja, dann erwähnt er eigentlich nur ganz kurz die Steine, gar nicht mal in ihrer Zahl von 12 Steinen und spricht von dem Bauen eines Altars. Wir werden auch sehen, dass es das mit dem Bauen dieses Altars ziemlich und den Steinen ziemlich kompliziert ist, weil das nämlich auch irgendwo anknüpft an einen Text im Buch Deuteronomium. Und Josephus versucht das hier möglichst schnell abzuhandeln und erwähnt also hier ein Altar in der Nähe des Jordan, auf dem auch geopfert wurde. Und dann hat er offensichtlich das Bedürfnis zu erklären, warum jetzt wieder das Pessach gefeiert wird, während es jahrelang in der Wüste nicht gefeiert wurde. Wir hatten ja einmal im Buch Numeri gehört, dass eigentlich ein Jahr nach dem Auszug das Pessach gefeiert wurde, aber danach wurde es eben nicht gefeiert und da fügt er jetzt die Erklärung hinzu, wenn man jetzt alles in Überfluss besaß, so als hätte man keine Möglichkeit gehabt, in der Wüste Pessach zu feiern. Und auch die Chronologie ist bei ihm nicht ganz klar. In der Bibel ist ja klar, am 14., am Abend des 14. des ersten Monats feiern sie das Pessach und am folgenden Tag hört das Manna auf und sie ernähren sich von dem, was auf den Feldern steht. Und es ist ja auch die Zeit, wo zumindest die Gerste schon reif ist. Und eigentlich bei Josephus klingt es eher so, dass sie das reife Getreide, das da ist, schon benutzen, um damit das Pessach zu feiern und auch wenn er es jetzt hier nicht ausdrücklich sagt, die ungesäuerten Brote zu essen. Und auf die Beschneidung geht er gar nicht ein. Und mir kam dabei die Überlegung, dass die Beschneidung ja etwas war, was in der römischen Kultur absolut verpönt war. Das galt als eine Verstümmelung, Körperverletzung. Und das ist wohl auch ein Grund. Das hat ja in dieser Zeit des Josephus im ersten, zweiten nachchristlichen Jahrhundert, gab es ja durchaus Römer, die interessiert waren am Judentum und eventuell zu konvertieren. Manche haben das auch getan, aber viele sind stecken geblieben bei einem sich annähern an das Judentum und haben nicht den letzten Schritt getan. Und offensichtlich, war eben auch gerade für die Männer zumindest die Forderung der Beschneidung etwas, was sehr abgeschreckt hat, diesen Schritt zu tun. Und vielleicht, weil Josephus eben wusste, dass es kein in der römischen Kultur akzeptierter Brauch ist, unterschlägt er uns das hier. Im Liber Antiquitatum Biblicarum hören wir eigentlich gar nichts vom Durchzug aus dem Jordan. Das ist sehr kurz. Und es interessiert sich eigentlich nur dafür, dass es kein Manna mehr gab. Das heißt, nach Moses Tod fiel kein Manna mehr auf die Israeliten herab. Da begannen sie von des Landes Früchten zu essen. Das sind die drei Dinge, die Gott seinem Volke wegen dreier Menschen gab: den Brunnen des Wassers von Marah für Miriam, die Wolkensäule für Aaron und das Manna für Moses. Als diese drei nicht mehr waren, wurden diese drei Gaben jenen entzogen. Für die, die beim Buch Numeri schon dabei waren, da hatten wir den Abschnitt, wo eben vom Tod Miriams in Kadesh erzählt wird. Und sofort danach heißt es ja, und die Israeliten waren durstig und hatten kein Wasser. Und dann haben wir ja die rabbinischen Interpretationen gesehen, dass erklärt wird, dass eben solange Miriam lebte, immer ein Brunnen mit den Israeliten gezogen ist und dafür gesorgt hat, dass Wasser kam. Und die Legenden von diesem Brunnen gehen ganz weit, bis sie dann erzählen, dass der Brunnen schließlich in den See Genezareth eingetaucht ist und sich dort bis heute befindet und je nachdem, wie man guckt, auch unter Umständen gesehen werden kann innerhalb des Sees. Und auch einige dieser Midraschim, die wir gesehen haben, haben dann eben wirklich die drei Gaben der drei Geschwister erwähnt und die Wolkensäule auch mit Aaron in Verbindung gebracht. Und es ist interessant, das hier in einem Text zu lesen, der mit ziemlicher Sicherheit früher als diese Midraschim ist und ein Text, der eben auch ursprünglich auf Griechisch geschrieben war und ins Lateinische übersetzt worden ist, aber eben nicht auf Hebräisch überliefert ist. Und trotzdem sich hier eine Tradition bereits findet, die später weit in der rabbinischen Auslegung auch ausgeweitet ist. Also dass man auch nicht unbedingt automatisch sagen kann, was sozusagen im griechischsprachigen Judentum geschrieben worden ist, war nicht bekannt. Das können, sei es, dass man es ja gewusst hat von davon oder es einfach parallele, sowohl in der hebräisch als auch in der griechischsprachigen jüdischen Welt vorhandene Traditionen waren. Ja, soweit diese beiden Nacherzählungen. Sind dazu Anmerkungen, Fragen? Herr Müller.
Ja, ich habe einmal die Frage bei Josephus, seiner Geschichte erscheint Jesus.
Sie sind jetzt stumm geschaltet aus irgendeinem Grund, man kann Sie nicht mehr hören.
Nö, meine.
Jetzt geht es wieder, ja.
Jetzt geht es, ja.
Also wir haben bis Jesus, haben wir gehört.
Ja, es erscheint Jesus.
Ja, darüber hatten wir schon gesprochen beim ersten Mal. Die griechische Variante des Namens Josua ist Jesus. Und das
Ach
ist
so.
eben dasselbe wie der Name Jesus. Und
Okay,
ich habe
okay.
hier eben einfach die alte Übersetzung vom Ende des
Ja.
19. Jahrhunderts so gelassen, wie sie ist. Und da ist
Nein.
eben bewusst, der Name Josua wird immer als Jesus übersetzt. Und das ist auch für die Kirchenväter eine ganz wichtige Sache, um eben auf diese Weise in Josua den Vorläufer Jesus zu sehen. Und wenn wir gleich noch Zeit haben, können wir da auch noch ein bisschen darauf eingehen. Natürlich gerade der Durchzug durch den Jordan spielt eine besondere Rolle auch schon im
Sie
Neuen
hatten es
Testament
damals
und
erklärt.
Kapitel.
Sie hatten es schon erklärt, das stimmt, ich habe es vergessen.
Ja,
Ich habe
aber.
noch eine Frage zu der Beschneidung, weil es steht ja hier ausdrücklich drauf, der Feuerstein. Und ich habe einen Kommentar gelesen, dass der Feuerstein, auch bei Abraham, der Feuerstein soll bedeuten, dass es also ein ganz alter Brauch war, zu beschneiden, also auch vor den Hebräern, in manchen Kulturen in dieser Gegend. Ich habe aber nie gefunden, wo auch nur eine Beschneidung noch gemacht wird oder wurde.
Also solche Feuersteinmesser sind in der Tat sehr, sehr alt
Alt,
gefunden
ja.
worden. Das ist keine Frage, dass das wohl
Ja.
so die ersten Formen von Messer war, die es gab.
Ja.
Ich habe im Moment nicht im Kopf, ob es Zeugnisse gibt, ob es Beschneidung schon in älteren Völkern gab, aber es gab es durchaus parallel in einigen der umliegenden Völker. Also wir können es ja auf jeden Fall bei den Ismaeliten und dann auch bei den Arabern mit annehmen, weil ja das, also die Beschneidung Ismaels wird ja im Buch Genesis erwähnt, als der Bund der Beschneidung gegeben wird. Und das ist auch nach dem, was man weiß, dass eben im arabischen Kulturkreis die Beschneidung auch etwas Altes war. Wenn ich mich richtig erinnere, auch bei den Edomitern ist es bezeugt, die eben ja auch letztlich Nachkommen Abrahams sind. Ich bin nicht sicher, ob es Belege gibt, dass irgendein Volk, das vor dem jüdischen Brauch, wo natürlich auch wahnsinnig schwer ist zu sagen, seit wann existierte der? Ja, wir haben eben die Erwähnung des Bundes der Beschneidung in Genesis 17. Haben dann im Buch Exodus wird eben im Zusammenhang mit dem Pessach immer ganz wichtig gesagt, nur ein Beschnittener darf am Pessach teilnehmen. Deswegen ist ja auch hier in unserer Geschichte so wichtig, dass vorher die Beschneidung erwähnt wird. Ansonsten aber in den historischen Büchern, die die Zeit des von der Landnahme bis zum babylonischen Exil beschreiben, also in den Samuel- und Königsbüchern, wenn ich mich richtig erinnere, wird nie was von Beschneidung da gesagt. Was nicht heißen muss, dass es sie nicht gegeben hat, aber sie war offensichtlich nichts, was besonders erwähnt wurde. Das findet sich dann eher, also bei Ezechiel findet es sich und in nachexilischen Texten, also auch von daher ist es von der Bibel her relativ schwer zu sagen, seit wann die Beschneidung in Israel üblich war. Aber insgesamt kann man wohl sagen, dass es eben gerade ein Brauch der semitischen Völker ist. Frau Fichtbauer, man kann Sie noch nicht hören. Immer noch nicht?
Jetzt?
Ja, jetzt ja. Nein, aber jetzt auch wieder nicht.
Jetzt?
Ja, jetzt geht es.
Also, Sie sagten, Flavius Josephus würde dramatisieren, aber die Dramatik steckt ja doch eigentlich schon im Text, denn es heißt ja dann, das, und zwar, wo ist es jetzt? Unter 3,16 oder 3,15, dass der Fluss über alle Ufer getreten war. Also nicht ein Rinnsal, Jordan als Rinnsal, sondern wirklich dramatisch. Also es gab eine Überflutung schon, ne?
Ja, also das ist
Ja.
offensichtlich und das ist natürlich auch logisch, weil es sich um das Frühjahr handelt. Da ist immer
Ja.
der Wasserstand
Ja.
der Flüsse hier im Land am höchsten. Also da ist sicher der Wunsch zu betonen und vielleicht auch gerade, weil man davon ausgeht, dass die Leser wissen, dass der Jordan in anderen Jahreszeiten kein so beeindruckender
Rinnsal
Fluss ist,
ist,
hier zu sagen, aber er hat jetzt sozusagen seinen möglichsten Höchststand erreicht. Und sicher Knüpft Josephus auch an diesen Vers an und ba baut den halt noch um vieles aus, ja. Ja, ich denke, dann können wir gleich mit der traditionellen Auslegung, wie die eben umgeht mit dem Durchzug durch den Jordan, weitermachen. Und da haben wir zunächst mal aus dem Midrasch zu Genesis, eben zu der, denn wir haben ja auch die Durchquerung des Jordans durch Jakob, nachdem er zurückkommt, beziehungsweise nachdem er fliehen muss vor Esau und nach Aramnaharaim geht. Und natürlich muss er auch also zurückkommt, den Jordan wieder durchqueren. Und in dem Zusammenhang kommt eben dieser Midrasch. Rabbi Juda im Namen Rabbi Shimons sagte im Namen Rabbi Jochanans: In der Tora und in den Propheten und in den Schriften fanden wir, dass Israel den Jordan nur dank Jakob überquert hat. In der Tora, denn mit meinem Stab habe ich diesen Jordan durchquert. Das ist sozusagen der Dank Jakobs an Gott, dass er, dass er nur mit einem Stab unterwegs war, als er den Jordan in der einen Richtung überquert hat und jetzt mit einem großen, mächtigen Lager kommt. In den Propheten, aber man muss daraus schließen, dass er eben zu Fuß den Jordan durchquert hat und dass das kein Problem war. In den Propheten, wie geschrieben steht, dann gibt euren Kindern bekannt und sagt, im Trockenen hat Israel diesen Jordan durchquert. Und weil es eben jetzt hier Israel und nicht die Kinder Israels zum Beispiel heißt, schließt jetzt der Midrasch, es meint wirklich den Großvater Israel Jakob. Und in den Schriften natürlich, dem Psalmvers, den wir schon hatten, was ist dir mehr, dass du fliehst, Jordan, dass du dich zurückwendest? Also, was hier dem Midrasch wichtig ist, ist eigentlich die Erwähnung der Jordan-Durchquerung in allen drei Teilen der hebräischen Bibel zu zeigen. Also dann haben wir Don Yitzhak Abarbanel, der im Gegensatz zu Josephus eben der Meinung ist, dass es keine große Sache war, den Jordan zu durchqueren. Und so schreibt er in seinem Kommentar: Wozu ist dieses große Wunder des Durchschneidens der Wasser des Jordan nötig? Geschah es, damit Israel ihn durchqueren kann? Es ist doch kein Zweifel, dass der Jordan nicht ein so großer Fluss ist, dass Menschen ihn nicht durchqueren können. Siehe, David und seine Leute, die vor Abschalom flohen, durchquerten ihn. Und Jakob sagte: Denn mit meinem Stab habe ich diesen Jordan durchquert. Und die Kundschafter, die Josua ausschickte, durchquerten ihn auch. Und an derselben Stelle, an der sie ihn überquerten, konnten alle Kinder Israels ihn überqueren. Also hier sagt er eigentlich ganz klar: Überflüssiges Wunder. Es wäre auch ganz normal gegangen. Und das ist eben vielleicht genau der Punkt. Warum ist ja ein Wunder, das man technisch eigentlich gar nicht braucht? Und dazu heißt es im babylonischen Talmud, im Traktat Sotah: Die Rabbanan lehrten, wie überschritten die Israeliten den Jordan? An jenem anderen Tage zog die, an jedem anderen Tage zog die Lade hinter zwei Kohorten. An jenem Tage aber zog sie voran. Wie es heißt, siehe, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde zieht vor euch her. An jedem anderen Tage trugen die Leviten die Lade. An jenem Tage aber trugen sie die Priester. Wie es heißt, und es wird geschehen, wie die Fußballen der Priester, die die Lade des Herrn tragen. Es wird gelehrt, Rabbi Yossi sagte, bei drei Gelegenheiten trugen die Priester die Lade. Als sie den Jordan überschritten, als sie Jericho umzingelten, das sehen wir beim nächsten Mal, und als sie sie auf ihren Platz brachten, nämlich im salomonischen Tempel, da wird es auch ausdrücklich gesagt. Als die Füße der Priester ins Wasser traten, wich das Wasser zurück, wie es heißt, und wie die Träger der Lade bis zum Jordan kamen, und das von oben herabfließende Wasser blieb stehen, aufrecht stand es wie eine Welle. Wie viel betrug die Höhe des Wassers? 12 Mill zu 12 Mill. Entsprechend dem Lager Israels, weil von ihnen gesagt wird, dass sie 12.000 mal 12.000 sind. So Rabbi Jehuda. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon sprach zu ihm, wer ist leichter, das heißt, wer bewegt sich schneller, ein Mensch oder das Wasser? Doch wohl das Wasser. Somit müsste nach deiner Ansicht das Wasser gekommen sein und sie mitgerissen haben. Dies lehrt vielmehr, dass das Wasser sich Schicht über Schicht ansammelte und mehr als 300 Mil in die Höhe stieg, so dass alle Könige des Ostens und des Westens es sahen, wie es heißt, und als es hörten, alle Könige des Amoriter westseits des Jordan und alle Könige des Kanaaniters, die am Meere, dass der Herr vor den Kindern Israels das Wasser des Jordan ausgetrocknet hat, bis sie hinüber waren, da schmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Kindern Israels. Auch die Prostituierte Rahab sprach zu den Boten Josuas, denn wir hörten, dass der Herr das Wasser des Schilfmeeres vertrocknen ließ. Ferner heißt es, und wir hörten und unser Herz schmolz und es blieb nicht mehr. Als sie sich noch im Jordan befanden, sprach Josua zu ihnen, wisset, weshalb ihr den Jordan überschreitet, damit ihr die Bewohner des Landes vor euch austreibet, wie es heißt, denn ihr werdet den Jordan in das Land Kanaan überschreiten und ihr sollt alle Bewohner des Landes vor euch austreiben. Wenn ihr danach handelt, so ist es recht. Wenn aber nicht, so wird das Wasser kommen und euch mitreißen. Man könnte sagen, dass hier irgendwo zum Ausdruck gebracht wird, dass das Wunder kommt, um die feindlichen Könige zu beeindrucken und ihnen Angst einzujagen. Dass das eigentlich die Motivation dafür ist. Und in gewisser Weise auch eine Prüfung für die Israeliten. Also ihr müsst sozusagen auch was tun dafür, dass ihr Heil durch das Wasser kommt. Ja, sind dazu Anmerkungen, Fragen?
Ich verstehe das jetzt so, dass es im Grunde darum geht, dass die fremden Völker beeindruckt werden sollen. Also, dass es eigentlich nicht nötig ist. Man könnte ja auch so durchwarten wie durch eine Furt, aber die fremden Völker sollen eben dieses aufgetürmte Wasser sehen und ja, sich fürchten. Ist das richtig?
Es wird eben, also das eine ist, es steht ja in Josua 5,1 direkt nach dem Übergang durch den Jordan und das hatte eben, das hat man beim letzten Mal gesehen, im Vorlauf auch Rahab schon gesagt. Ich glaube, im Hintergrund steht die Frage, warum steht dieser Vers an dieser Stelle? Das ist eigentlich eine typische rabbinische Methode. Warum wird gerade an dieser Stelle sozusagen zwischen dem Durchschreiten durch den Jordan und zwischen dem Bericht über die Beschneidung und das Pessach, warum wird gerade hier, wo sie ja noch gar nicht in direkte Berührung gekommen sind mit den Königen westseits des Jordan, warum wird das gerade hier gesagt? Und das ist jetzt ein Versuch, das zu erklären. Herr Müller.
Mich wundert nur, dass bei diesem großen Wunder an für sich die Menge der Israelis nicht genannt wird, die darüber ziehen. Die kommen ja immerhin mit einer Schlange von 600.000 Mann da an.
Ja, also man hätte auch ähnlich wie beim Auszug aus Ägypten, wird ja gesagt, wie viel sie sind, man hätte das wiederholen können.
Ja.
Aber mir scheint, der Schwerpunkt liegt hier bei der Geschichte wirklich auf der Bundeslade und dass die von den Priestern gehalten wird und eben solange die Bundeslade im Wasser steht sozusagen, ist man sicher und ist das Wasser und tritt das Wasser zurück. Frau Fichtbauer? Man kann Sie noch nicht hören.
Könnten Sie etwas zu den 600.000 sagen?
Das wird erwähnt beim Auszug aus Ägypten. Diese Zahl, ich habe es gerade auf die Schnelle finden. Ich meine, das war ja am Ende von
600.000. Ei.
Beim Auszug steht drin, dass sie mit 603.000 550 Leute.
Ja, also ich habe es im Kopf, ich finde im Moment nicht die Stelle, aber Es scheint eine runde Zahl zu sein, die sich auch nachher nochmal bei den Volkszählungen in der Wüste kommt man auch wieder auf die Zahl da. Warum?
Ja,
Und
das
das
ist
sind
aber
natürlich nur
nicht.
die Männer das, und auch nur die wehrfähigen Männer. Also
Ja.
da kommen noch einige mehr dazu. Und es ist natürlich keine Frage, dass das offensichtlich eine symbolische Zahl
Ja,
sein
ja.
soll und nicht
Ja.
um
Und
eine
diese,
tatsächliche Größe geht.
und diese symbolische Zahl,
Ja.
die kommt ja wieder aus der Zahlenmystik der Kabbala. Und zwar sagen wird da gesagt, dass also die Zahl sich daraus herleitet, dass man, wenn man die Worte Bnei Israel Kol Rosh, also ganz Israel, jeder Einzelne, wenn man das in Zahlen umwandelt, dann kommt man auf die, soll man auf diese Zahl kommen. Ich habe es mehrmals probiert, ich komme nie auf die Zahl. Aber es steht so bei Weinreb zum Beispiel. Der hat das so
Ja,
erklärt.
gut, dass Sie diese Zahlensymbolik so im Kopf haben. Ich habe mich da bisher noch nie so intensiv mit befasst.
Super,
Es ist
ja.
natürlich klar, man kann sich fragen, was war vorher da, die Symbolik oder die Zahlen? Das heißt, man hat Zahlen im Text und versucht dann nachher, und weil ja eben die hebräischen Buchstaben Zahlwerte haben, versucht man sie irgendwie zusammenzusetzen. Und was Sie gerade als Beispiel nehmen, eben so Bnei Israel, die Kinder Israels und dann noch Kol Rosh, sozusagen jeder Einzelne, jeder Kopf, klingt mir wie eine ziemlich
Ja.
künstlich zusammengesuchte Zusammenstellung, um halt irgendwie auf die Zahl zu kommen, die nun mal im Text steht. Aber es ist spannend, diese Versuche zu sehen, natürlich. Frau Fichtbauer, Sie sind noch stumm geschaltet wieder.
Ja, also ich kann mir diese 600.000 absolut nicht vorstellen. Da ziehen 600.000 aus Ägypten weg. Und der Pharao, ja gut, der ging ja mit Maus, Mann und Maus zunächst mal unter. Okay, aber es gab einen zweiten Pharao und der lässt doch eine große Schar von 600.000 nicht unbehelligt durch sein Land ziehen.
Ich glaube, man muss wirklich nicht versuchen, sich das plastisch vorzustellen. Also es ist völlig unmöglich, sich eine solche Menschenmasse vorzustellen. Und ich glaube, es ist wirklich einfach der Wunsch zu sagen, es waren unendlich viele, eine riesige Masse. Und das gehört eben dann auch zum Erweis der Macht Gottes, dass Pharao auch der nächste Pharao, der kommt, sie eben ziehen lassen muss und keine Möglichkeit hat, da was gegen zu tun.
Also ich habe es gefunden. Es steht bei Numeri 1, 2.
Ah ja,
Und es
gut.
wird erklärt, also die 603.350 sind die Anzahl der Buchstaben inklusive Zeichen im Pentateuch.
Das ist natürlich wirklich eine sehr schöne Interpretation dann dazu.
Das müsste aber heute der Computer rein schnell zählen können.
Ja, es ist keine Frage, dass eben, wenn so genaue Zahlenangaben gemacht werden, gerade
Ja.
weil man irgendwo sich nicht vorstellen kann, dass die sozusagen einfach ein historisches Faktum sind, dass man versucht, sie symbolisch zu erklären. Das
Das ist
ist
ein Beweis
irgendwo
für uns.
naheliegend.
Ja. Aber schön.
Ja, nein, es sind sehr, nein, diese Erklärungen, es geht ja auch gar nicht darum, ob sie faktisch richtig sind. Es geht einfach um ihre Symbolkraft und die
Ja.
theologische Aussage, die dabei ist. Und das können manchmal
Genau.
wirklich sehr spannende Sachen sein. Ja, dann wenden wir uns mal dem komplizierten Kapitel der 12 Steine
Ja.
zu. Da wird auch noch ein Nachtrag kommen, dann in Josua, was ist es, 8, glaube ich, am Ende von Kapitel 8, wo die auch nochmal kommen. Wir haben nämlich abgesehen von dem, was wir hier in unserem Text von den Steinen hören, haben wir schon in Deuteronomium 27 folgenden Text. Mose und die Ältesten Israels befahlen dem Volk und sagten: Bewahrt das ganze Gebot, auf das ich euch heute gebiete. An dem Tag, an dem ihr durch den Jordan zieht, in das Land, das er, dein Gott, dir gibt, sollst du dir große Steine aufstellen, sie mit Kalk bestreichen und alle Worte dieser Tora auf sie schreiben, wenn du hindurchziehst. Wenn ihr durch den Jordan zieht, sollt ihr diese Steine, die ich euch heute befehle, auf dem Berg Ebal aufstellen, und du sollst sie mit Kalk bestreichen. Dort sollst du ihm, deinem Gott, einen Altar bauen. Und auf die Steine sollst du alle Worte dieser Tora schreiben, erkläre gut. Also hier geht es um Steine, deren Zahl nicht angegeben wird, die groß sein sollen, auf die Worte der Tora geschrieben werden sollen. Und sie sollen auf dem Berg Ebal stehen. Der ist nicht direkt am Jordan, sondern ist einer der beiden Berge, die das biblische Sichem, die heutige palästinensische Stadt Nablus, umgibt. Also durchaus, also es erfordert den Aufstieg vom Jordantal auf die Bergkette. So heißt es also in Deuteronomium. Und jetzt haben wir eben in Josua, zunächst mal heißt es völlig unvermittelt eigentlich in Josua 3, als es um den Durchzug durch den Jordan geht, und jetzt nehmt euch 12, also das sagt Josua, und jetzt nehmt euch 12 Leute aus den Stämmen Israels, je einer für einen Stamm. Und dann geht es sofort weiter mit der Geschichte des Durchzugs durch den Jordan, und wir erfahren eigentlich überhaupt nicht, wofür diese 12 Leute denn nun da sind. Dann ist am Anfang des 4. Kapitels heißt es dann: Und er sagte zu Josua, sagte, nehmt euch aus dem Volk 12 Leute, je einer von einem Stamm, und befehlt ihnen und sagt, tragt euch von dort aus dem Jordan, von dem Standort der Füße der Priester, bereitet 12 Steine und bringt sie mit euch hinüber und legt sie hin in dem Nachtlager, in dem ihr diese Nacht übernachten werdet. Und dann geht es weiter, und Josua rief die 12 Leute, die er aus den Kindern Israels bereitgestellt hatte, je einer aus einem Stamm. Und Josua sagte zu ihnen, geht vor seiner, eures Gottes Lade in den Jordan und hebt euch auf, jeder einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme Israels, damit dies ein Zeichen in eurer Mitte sei. Und es taten so die Kinder Israels, wie Josua befohlen hatte, und trugen die 12 Steine aus dem Jordan, wie er zu Josua gesprochen hatte, nach der Zahl der Stämme Israels, und brachten sie hinüber mit sich zu dem Nachtlager und legten sie dorthin. Und 12 Steine stellte Josua im Jordan auf, an der Stelle des Standorts der Füße der Priester, die Lade des Bundes trugen, und sie sind dort bis auf den heutigen Tag. Und schließlich heißt es dann als Abschluss nochmal in Vers 20, und diese 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, stellte Josua in Gilgal auf. Also wir haben eine relativ, könnte man sagen, konsequente Linie, die sagt, das sind 12 Leute aus den Stämmen Israels, von denen nimmt jeder jeweils einen Stein, den er aus dem Jordan herausnehmen soll, und der wird im Nachtlager, beziehungsweise wie es am Schluss heißt, in Gilgal niedergelegt. Und das wird vielleicht ein bisschen vielfältig erzählt, aber Moment bitte, Frau Fichtbauer, ich mache gerade noch fertig, wird vielleicht ein bisschen zu viel, könnte man fast sagen, erzählt, aber es hat eine gewisse Logik. Aber was dann plötzlich eben in Vers 4,9 ganz überraschend kommt, sind, dass wir noch jetzt plötzlich 12 Steine haben, die Josua mitten im Jordan aufstellt. Von denen war vorher nie die Rede. Das ist also ein Problem, das der Text hier hat. Und die Frage ist jetzt, ob diese Steine etwas zu tun haben mit den Steinen, die im Buch Deuteronomium erwähnt wurden, von denen ja nicht gesagt wurde, dass es 12 sein sollen, von denen auch nicht gesagt wurde, dass sie am Jordan aufgestellt werden sollen, sondern gerade am Berg Ebal. Und dass sie auch nicht von je 12 Vertretern der 12 Stämme getragen werden müssen. Also es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass diese beiden Texte was miteinander zu tun haben, aus Deuteronomium und aus Josua, aber wie wir gleich sehen werden, die rabbinische Auslegung ist der Meinung, dass sie das zusammenbringen muss. Von daher haben wir hier eine ziemliche Verwirrung von Steinen, könnte man sagen, mit der wir uns noch jetzt ein bisschen weiter befassen Frau Fichtbauer, möchten Sie vorher noch was
Darf ich
anmerken?
was dazu sagen?
Ja.
Ja, also ich habe also festgestellt, ja, Josua 3, 12, 12 Männer ohne Funktion, die werden einfach nur angesprochen. Dann Josua 4, 2, 12 Männer sollen Steine aufheben. Dann soll der Lade folgen, Josua 3, 3, aber geht vor der Lade her, Josua 4, 5. Dann außerhalb des Jordans 4, 8, im Jordan 4, 9. Josua stellt dort Steine auf. Also ich habe mir den Text ziemlich intensiv angeschaut, war leicht verwirrt und habe gedacht, ja, hier kann man zwei Erzählströme, zwei Erzählschichten wirklich deutlich feststellen, die auch nicht total harmonisiert sind. Ne?
Ja, das macht natürlich die moderne kritische Bibelauslegung zusammen, weil der Text ist wirklich sehr holperig und auch wenn wir uns angesehen hätten, wie es mit der Bundeslade geht, wann die Priester reingehen, wo sie stehen, also auch da
Genau,
sind eine Menge an Unebenheiten da.
ja.
Was wir uns jetzt ansehen wollen, ist eben, wie haben die rabbinischen Ausleger, die auch alle diese Brüche gemerkt haben, wie haben die das gemacht, ohne zu der Folgerung zu kommen, das sind zwei Texte miteinander verworben. Und ich finde es einfach spannend, wie sie es geschafft haben, ihre Auslegungen dafür zu finden. Ja, jetzt haben wir erstmal als ältesten Text den babylonischen Talmud wieder im Abschnitt Sotah. Das ist also Sotah, das hatten wir im Buch Numeri. Sotah ist eigentlich das war das in Kapitel Numeri 5, die des Ehebruchs verdächtige Frau. Davon handelt eigentlich dieser Traktat. Aber der hat eine Menge an Midrashim, die gerade sich mit Geschichten aus dem Exodus und aus dem Buch Josua abgeben. Also es ist auch ein Beispiel dafür, man kann nicht nach dem Titel eines Traktates in der Mishnah oder dem Talmud ahnen, was einem bevorsteht. Da kommen sozusagen so viele Assoziationen, dass man plötzlich völlig woanders landen kann. Und hier haben wir eben auch diesen Text wieder aus dem Talmud, dem babylonischen Talmud-Traktat Sotah, der sich eben intensiv mit dem Durchzug durch den Jordan befasst. Und der Talmud stellt fest, es ergibt sich also, dass es dreierlei Steine waren. Die einen stellte Mose im Lande Moab auf. Das ist natürlich jetzt ganz neu für das, was wir gelesen haben, denn wir haben ja eigentlich von Mosesteinen gehört, dass sie auf dem Berg Ebal landen sollen. Aber wie kommen wir jetzt nach Moab? Das Buch Deuteronomium beginnt mit dem Vers, denn es heißt, jenseits des Jordan im Lande Moab begann Mose diese Tora zu erklären. Und dieses Wort zu erklären, hebräisch Be'er. Und dort, eben an der Stelle, wo jetzt in Deuteronomium 27, wo von den Steinen die Rede ist, heißt es, und du sollst auf die Steine alle Worte dieser Tora schreiben, erkläre gut, ist dasselbe Wort, Ba'er. Und das ist eine typische rabbinische Methode, wenn dasselbe Wort an zwei verschiedenen Versen auftaucht, muss es was miteinander zu tun haben. Und daraus folgert man, weil eben in Deuteronomium 1,5 gesagt wurde, dass diese Erklärung jenseits des Jordan im Lande Moab stattgefunden hat, muss die Aufstellung der Steine, die in Deuteronomium 27 erwähnt wird, im Land Moab geschehen sein, obwohl im Text ausdrücklich steht, sie sollen auf dem Berg Ebal aufgestellt werden. Das ist eine ganz andere Richtung, in die der Midrasch hier geht. Dann kommen wir weiter. Das waren die ersten Steine. Die einen stellte Josua im Jordan auf, wie es heißt, und 12 Steine stellte Josua im Jordan auf. Die einen stellte er in Gilgal auf, wie es heißt, und diese 12 Steine, die sie genommen hatten aus dem Jordan, stellte Josua in Gilgal auf. Ja, und jetzt kommt ein ganz spannender Text. Wie kriegt man die Geschichte von Deuteronomium 27 mit Josua zusammen? Komm und sieh, wie viele Wunder an jenem Tage sich ereigneten. Die Israeliten überschritten den Jordan. Sie kamen zum Berge Gerizim, das ist der Zwillingsberg neben dem Berg, gegenüber dem Berg Ebal, zum Berge Gerizim und dem Berge Ebal, eine Strecke von mehr als 60 Mil. Kein Geschöpf vermochte vor ihnen zu bestehen. Und wer gegen sie auftrat, bekam sofort den Durchfall. Denn es heißt, sozusagen der Schrecken geht einem in den Magen, in die Gedärme. Denn es heißt, meinen Schrecken werde ich vor dir hersenden und jedes Volk verwirren, zu dem du kommst. Ferner heißt es, es falle über sie Schrecken und Angst. Bis hinübergezogen ist dein Volk, o Herr. Das ist der erste Einzug, also der Einzug der Israeliten unter Josua. Aber in dem Vers in Exodus heißt es ja dann nach den Worten, bis hinübergezogen ist dein Volk, o Herr, bis hinübergezogen ist das Volk, das du dir geeignet hast. Und es wird sozusagen zweimal gesagt, bis hinübergezogen ist. Und da sagt die traditionelle Auslegung dann immer, es muss sich um zwei verschiedene Hinüberzüge handeln. Und darum heißt es, das ist der zweite Einzug, also die Rückkehr nach dem babylonischen Exil, obwohl von ihr niemals gesagt wird, dass sie über den Jordan gegangen ist, aber das steht sozusagen im Hintergrund. Schließe hieraus, dass die Israeliten würdig waren, dass ihnen beim zweiten Einzuge eben solche Wunder geschehen wie beim ersten Einzuge. Nur hat die Sünde es vereitelt. Womit sozusagen erklärt ist, warum wir keine wunderbare Jordan-Durchquerung unter Esra haben. So, also das war jetzt sozusagen ein kleiner Ausflug in den zweiten Einzug, aber jetzt geht es weiter mit den Israeliten, die also den Jordan überschritten haben, zum Gerizim und zum Ebal gekommen sind. Und jetzt geht es weiter, als dann holten sie die Steine, errichteten den Altar, bestrichen ihn mit Kalk und schrieben darauf alle Worte der Tora in den 70 Sprachen, denn es heißt, erkläre gut. Hierauf brachten sie Brandopfer und Heilopfer dar, aßen und tranken und freuten sich. Sodann sprachen sie die Segen und die Flüche, nahmen die Steine auseinander und kamen nach Gilgal, wo sie übernachteten, wie es heißt, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie hin in dem Nachtlager. Man könnte glauben, in jedem Nachtlager, so heißt es, in dem ihr diese Nacht übernachten werdet. Ferner heißt es, und diese 12 Steine, die sie genommen hatten. Also um jetzt die Steine des Mose und die Steine Josuas zusammenzubringen, machen sie jetzt einen Weg vom Jordan auf das Gebirge hinauf, tun da alles, was Mose befohlen worden ist, und gehen dann wieder zurück, wo sie am Jordan begonnen hatten, um das zu machen, was Josua befohlen hat. Also sozusagen denselben Weg wieder zurück. Wir werden auch noch dann eben am Ende von Josua 8 sehen, dass die Geschichte von dem Ebal ja noch erzählt werden wird. Aber die rabbinische Tradition hat sich hier sozusagen verpflichtet gefühlt, weil eben auch im Deuteronomium die Steine erwähnt werden, das hier miteinander zusammenzubringen. Und wenn wir jetzt in die mittelalterlichen Ausleger gehen, sehen wir bei Rashi, dass der auch wirklich diese Auslegungstradition aufnimmt. Also er fängt erstmal mit diesem isolierten Vers ein, hat man ja schon gesehen, ein Vers 3,12 steht einfach, nehmt euch 12 Leute und ist überhaupt nicht klar, warum. Und da sagt jetzt Rashi, stellt sie bereit, dass sie bereit sind für das, was ich ihnen befehlen werde, wenn wir den Jordan durchqueren. Dann kommt er eben zu der zweiten Erwähnung von 12 Leuten, die am Anfang von Kapitel 4 ist. Die 12 Leute sind die, die oben erwähnt wurden, dass sie bereit seien. Und bringt sie mit euch hinüber. Entsprechend dem Gebot des Mose, aus ihnen ein Altar auf dem Berg Ebal zu bauen und auf sie die Worte der Tora zu schreiben. Am selben Tag kamen sie zum Berg Ebal, bauten auf ihm den Altar, brachten Brand- und Ganzopfer dar, aßen und tranken, legten die Steine zusammen, kamen und übernachteten in Gilgal, wie es im Traktat Sotah gelehrt wird, und häuften die Steine in Gilgal zur Erinnerung auf. Also Rashi bleibt eigentlich bei der talmudischen Tradition. Und dann geht er eben auf den Vers, in Vers 9 ein, wo es heißt, und 12 Steine stellte Josua im Jordan auf, wo er eigentlich als seinen Kommentar in den Vers nur einbaut, und 12 andere Steine. Und damit auch die talmudische Tradition übernimmt, dass es eben sowohl die Steine im Jordan als auch die Steine in Gilgal gegeben hat. Und dann sagt er noch zu Vers 20, wo es heißt, stellte Josua in Gilgal auf, dies ist das Nachtlager, in dem sie in der Nacht übernachteten. Das heißt, damit bringt er zusammen, dass es ja vorher in Vers 3 hieß, legt sie hin in dem Nachtlager und keine nähere Ortsangabe gemacht wurde. Und hier sagt er eben, dass dieses Nachtlager dem Ort Gilgal entspringt. Noch ein bisschen ähnlich macht es Radak, der sagt zu Vers 4,9, also zu dem Aufstellen der Steine im Jordan, stellte Josua auf, obwohl wir nicht sahen, dass ihm Gott hinsichtlich dieser Steine befohlen hatte. Denn die Steine im Jordan tauchen ja plötzlich von gar nichts her auf und wir wissen sonst nichts von ihnen. Wussten wir, nachdem er es tat, dass er es auf Befehl Gottes hintat. Sozusagen nachträglich, wenn Josua es getan hat, kann man sich wohl darauf verlassen, dass es nach der Anordnung Gottes getan hat. Und dann sagt er eben noch zu dem Lager in Gilgal, dies ist das Nachtlager, in das er befohlen hatte, die Steine zu legen. Und er erklärt jetzt, warum eben beim vorigen Vers gesagt wurde, in das Nachtlager legen und jetzt gesagt wird, dass sie aufgestellt werden. Dies ist das Nachtlager, in das er befohlen hatte, die Steine zu legen. Und dort stellte sie Josua auf und am selben Tag durchquerten sie den Jordan und kamen nach Gilgal, wie es heißt, in dem Nachtlager, in dem ihr diese Nacht übernachten werdet. Und unsere Lehrer seligen Angedenkens sagten in der Tosefta Sutta, dass der Weg, den sie an diesem Tag vom Jordan nach Gilgal gingen, mehr als 60 Mil ist. Und durch ein Wunder gingen diesen Weg Männer, Frauen und Kinder mehr als 60 Mil am selben Tag. Wenn wir jetzt einen Sprung von einigen Jahrhunderten zu Malbim machen, finden wir hier eine sehr genaue sprachliche Analyse von wirklich einzelnen Worten, um diese Widersprüche im Text irgendwie miteinander hinzubekommen. Also er schreibt zu Vers 3,12, nehmt euch 12 Leute, damit sie Zeugen für das Wunder seien, je einer für einen Stamm. Und er legt jetzt eben den Schwerpunkt auf das Wort für einen Stamm. Das heißt, jeder wird an Stelle seines Stammes sein, dass er von den Fürsten des Stammes sei, bis seine Stellung dort der Stellung jedes Stammes gleiche. Sozusagen aus dem Für begreift er, dass die Stellvertreter des ganzen Stammes sein sollen und das können eigentlich nur die Fürsten sein, die sozusagen den ganzen Stamm repräsentieren. Und jetzt kommt eben das Zweite, nehmt euch 12 Leute. Und das ist ja jetzt die göttliche Anordnung. Nehmt euch, abgesehen von den 12 Leuten, die Josua genommen hatte, Zeugen für das Wunder zu sein, befahl er ihm, 12 Leute zu nehmen. Und siehe, Josua, also im Vers 3,12, den wir gerade hatten, nahm je einen für einen Stamm. Und der Gebrauch von für lehrt, dass jeder an Stelle seines Stammes sein wird. Und dafür musste der Fürst des Stammes gewählt werden. Aber er sagte, und das ist eben jetzt der kleine Unterschied in der Formulierung, der eigentlich nur aus einem Buchstaben besteht, nehmt euch aus dem Volk, also eben nicht für, sondern aus dem Volk, dass es nicht nötig, und aus dem Volk, dass es nicht nötig ist, dass sie Fürsten seien, sondern es wird je einer von, dann hier ist jetzt der Unterschied, je einer von einem Stamm und nicht für einen Stamm gebraucht. Der Gebrauch von lehrt, dass er von einem bestimmten Stamm sei und nicht, dass er ein Bevollmächtigter anstelle des Stammes als Ganzem sei. Von daher muss er nicht unbedingt ein Stammesfürst sein. Und befehlt ihnen und sagt, tragt euch von dort. Das heißt, dass er ihnen mit dem Finger den Ort zeige, von dem sie sie nehmen. Und dabei werden zwei Bedingungen sein, eben wie es im Vers weiter heißt. Erstens aus dem Jordan und nicht von der Seite am Ufer. Und zweitens von dem Standort der Füße der Priester. Das heißt von unter ihren Füßen her. Und er befahl, dass sie sie mit sich durch den Jordan bringen und sie im Nachtlager niederlegen. Und Josua rief, da Josua bereits 12 Leute auf eigene Initiative bereitgestellt hatte, das waren die von 3,12, rief er sie, dass sie sich auch mit diesem Gebot, das eben Gott jetzt gerade angeordnet hat, befassen, nachdem jeder von einem Stamm war, das heißt von einem bestimmten Stamm, entsprechend seines Wortes und seines Wortes. Und hebt euch auf. Bei seinen Worten, da er gesagt hat, tragt euch 12 Steine, können wir es so auslegen, dass sie alle die 12 Steine zusammennehmen und auf Stäben tragen. Denn auf diese Weise können sie schwerere Steine tragen. Und Josua erklärte die Worte, dass jeder einen bestimmten Stein aufhebt und auf seiner Schulter trägt. Das heißt, was ist hier das Problem? Wir haben einen Vers, der den Befehl Gottes enthält, wo es eben heißt, tragt euch von dort aus dem Jordan, von dem Standort der Füße der Priester, bereitet 12 Steine. Und bei dem, was Josua weiter sagt, hebt euch auf, jeder einen Stein auf seine Schulter. Und da ist dann immer die Frage, weil eigentlich muss Josua ja den Befehl Gottes zitieren, und warum macht er das nicht in einer identischen Formulierung? Das muss sozusagen erklärt werden. Und dazu heißt es jetzt hier, und Josua erklärte die Worte, dass jeder einen bestimmten Stein aufhebt und auf seiner Schulter trägt. Und es taten so, sozusagen, das ist die Zusammenfassung, dass sie eben so taten, wie er es gesagt hat und wie Gott, da es eine Änderung gab zwischen der Sprache, in der er Josua befohlen hatte, und dem, was Josua dem Volk befohlen hatte. Denn in seinen Worten wurde nicht ausdrücklich erwähnt, dass jeder allein einen Stein tragen solle. Und in den Worten Josuas wurde nicht erwähnt, dass sie sie mit sich in das Nachtlager hinüberbringen sollen. Daher heißt es, dass sie taten, wie Josua befohlen hatte, und trugen die 12 Steine. Das heißt, dass sie sie auf die Weise trugen, wie Josua es befohlen hatte. Jeder einen Stein auf seiner Schulter, und ebenso taten sie, wie er zu Josua gesprochen hatte, und brachten sie hinüber mit sich zu dem Nachtlager. 12 Steine. Nachdem die Steine von unter den Füßen der Priester weggenommen worden waren, stellte er andere an ihrer Stelle auf, und auch sie blieben zur Erinnerung an dem Ort, wo das Wunder geschah. Und jetzt kommt nochmal ein Unterschied zwischen dem Aufstellen und Hinlegen zu Vers 4,20. Stellte Josua in Gilgal auf. In Vers 5 wurde erzählt, dass die Träger der Steine sie im Nachtlager hinlegten. Ein Hinlegen ohne Ordnung. Und hier wird erzählt, dass Josua sie aufstellte, das heißt in die Höhe, und sie als Gedenkstein aufstellte. Also ich hoffe, Sie haben nicht allzu sehr einen Knoten im Kopf zurückbekommen. Das ist wirklich so ein typisches Beispiel, wie eben versucht wird, mit einer ganz dezidierten Analyse von Worten zu erklären, wie man die Dinge zusammenbringt. Ja, Herr Müller, Sie hatten sich schon gemeldet.
Nein, nein, ich habe mich nur gestaunt auch.
Okay. Ja, abgesehen vom Staunen gibt es Nachfragen, Frau Fichtbauer. Man kann Sie noch nicht hören.
Aber jetzt, ne? Ja, so, ich denke, einfach nur hinlegen, das ist es nicht. Also Josua, wenn er dann also die aufstellt, dann hat das eine ganz besondere Bedeutung. Ich denke dann an andere Steine, ob das die Osterinsel sind oder was auch immer, die sind ja alle, oder in Skandinavien, ja, das sind sie aber nicht aufgestellt. Also die Schiffsstellungen, wie das da heißt, aber die müssen aufgestellt sein. Dann haben sie ihre Bedeutung. Einfach nur hinlegen tut es nicht. Ich denke, das ist auch die besondere Funktion jetzt von Josua.
Ja, und das haben wir ja auch schon bei
Ja?
Jakob gehabt, als der
Ja?
in Bethel den Stein aufstellt, und auch als er sich von Laban trennt, bevor er
Aufstellen.
wieder über den Jordan geht, da stellen sie ja auch einen Steinhaufen eigentlich auf zur Erinnerung. Also es ist klar, dass es hier wirklich eben
Ja.
nicht einfach irgendwo da ablegen geht. Und das ist ja vielleicht ganz schön in der Erklärung zwischen den beiden Versen gesagt, dass eben hinlegen nicht reicht.
Ja. Denn wenn einfach was liegt, fällt es nicht so auf. Aber wenn es aufgestellt wird, so ein Stein, dann heißt das was.
Ja,
Ja,
ja.
okay. Ja.
Ja, Herr Müller.
Ah, jetzt bin ich
Ich
weg.
glaube, man sollte aber nicht vergessen, dass wenn es hier mehrere Erzählstränge gibt,
Ja.
dass hinter den Erzählsträngen ja immer eine Fangemeinde steht, die sich für diesen einen Strang stark macht. Und da muss man den eben irgendwie mit einbauen oder sogar nebeneinander und dann zum Teil natürlich auch gegeneinander stehen lassen. Das ist
Ja,
wahrscheinlich
das ist
mit der
natürlich
Grund.
die Auslegung, mit der in der Moderne interpretiert wird. Aber wir müssen uns einfach als Tatsache immer wieder vorhalten, die traditionellen Ausleger haben diese Vorstellung nicht. Bei Malbim ist es anders. Der hat ja im 19. Jahrhundert geschrieben, der kannte schon die anfangende Bibelkritik, und vielleicht auch deswegen hat er es so ausführlich interpretiert, weil er sie eben abgelehnt hat und hat versucht, Erklärungen zu finden. Wir hatten das ja auch im Buch Genesis und Exodus immer mal wieder mit dem Kommentar von Benno Jakob gesehen, dem es auch ganz wichtig war, immer die Einheitlichkeit des Textes zu zeigen. Also da gibt es in dieser Zeit, auch parallel zur beginnenden historisch-kritischen Bibelkritik, gibt es eben diese Versuche. Und ich finde die also sozusagen auch vom theologischen Hintergrund her ganz wichtig, auch zu sagen, aber es ist nun mal ein kanonischer Text und wir brauchen irgendwo den Endtext, der ist uns eigentlich wichtig. Und es hilft uns eigentlich theologisch überhaupt nichts, wenn wir jetzt verschiedene Erzählstränge sehen. Und interessanterweise, nach über 100 Jahren ist ja auch die Bibelkritik dazu gekommen, dass sie zwar nicht darauf verzichtet, dass es unterschiedliche Quellen gibt, aber eben auch den Wert des, was zusammengestellt worden ist, sieht und auch das als einen Text, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, sieht. Und ich muss sagen, ich finde hier in dem Fall Malbim eigentlich recht kreativ, wie er, auf welche Ideen er kommt, um die Dinge zu erklären. Ja, Herr Smith hatte sich gemeldet und dann Herr Haller.
Ja, gerne. Ich bin ein bisschen stecken geblieben bei den ersten Stückchen von der Sota. Wo, das zweite Stückchen, wo dann steht, dass sie richten den Altar, bestrichen ihn mit Kalk und schrieben darauf alle Worte der Tora, das sind also die fünf Bücher Mose, gemeint.
Oder vielleicht auch nur das Buch Deuteronomium aus dem Kontext könnte es sein, aber das ist immer noch ziemlich viel.
Ja, nee, darauf komme ich. Und dann noch in 70 Sprachen.
Ja. Da gibt es noch weitere Auslegungen zu, die werden wir uns ansehen, wenn wir dann wirklich im Buch Josua zu der Szene am Berg Ebal kommen.
Okay, weil ich mich abfrage, von welcher Hintergrund steht da bei den Leuten, die da den babylonischen Talmud geschrieben haben, weil es ihr wichtig war oder was, oder kommen wir noch
drauf? Also ich gehe ganz kurz auf den Kontext ein. Es ist Ihnen wichtig zu sagen, eben auch, dass die Tora in den 70 Sprachen geschrieben wurde, dass die Tora sozusagen allen Völkern der Welt angeboten wird.
Ja, ja,
das
ja.
ist so der Gedanke, der im Hintergrund steht. Und ich werde dann den längeren Text dazu, werde ich also bringen, wenn wir diesen Text bei Josua dazu kommen.
Ja.
Hat also noch eine Fortsetzung, dieses Kapitel.
Ja, ja, aber die Geschichten kenne ich auch, dass die alle angeboten werden. Die
ja, da, genau, darum geht es hier.
Gut, Jürgen.
Ja, Herr Haller.
Ja, also ich fand es sehr, sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben. Nicht zu dieser scheinbaren Widerspruch auf der einen Seite historisch-kritischer Blick auf die Bibel mit der Entstehung der Texte, verschiedener Textschichten, die vielleicht fusioniert worden sind, sich ergänzt haben, gewachsen sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diesen Blick, den Sie in der rabbinischen Auslegung ja haben, der den Text wirklich als solchen, der als direkt inspiriert annehmen muss und auch möchte, ne? Was mir persönlich ja auch so geht, nicht? Also ich schaue auf die Texte nicht als Literatur, sondern tatsächlich ja auf ein inspiriertes Wort, ne, als Christ. Ich kenne, jetzt muss ich für mich persönlich sagen, also ich habe überhaupt gar nicht solche großen Schwierigkeiten damit zu akzeptieren, dass Texte möglicherweise tatsächlich eine gewisse Historie der Entstehung haben und Schichten haben und trotzdem ich, wie Sie es gerade so schön gesagt haben, so der Endtext, der als solcher, ich sag mal, mehr ist einfach als die Summe seiner Teile, nämlich dann doch inspiriertes Wort. Ich kenne auf der anderen Seite, habe ich Bekanntschaft mit einigen wirklich sehr fundamentalistischen evangelikalen Christen, für die dieser Gedanke ganz unerträglich ist, nicht? Dass also ein Text Entstehungsebenen hat. Wie ist das denn eigentlich in der jüdischen Auslegung? Ist es so, dass es auch da verschiedene, ich sag mal, Schulen gibt oder Interpretationsweisen, die sich möglicherweise auch widersprechen, wie es jetzt bei christlichen Auslegern ist? Oder ist es eigentlich gang und gäbe zu sagen, so der Text kann eigentlich keine historischen verschiedenen Schichten haben?
Also an den Universitäten natürlich in Israel wird das genau historisch-kritisch so gelehrt, wie es auch an christlichen Fakultäten gemacht wird. Das ist, also wir können unterschiedliche Akzentsetzungen sein, aber grundsätzlich ist das akzeptiert. Im Reformjudentum und im konservativen Judentum hat man auch theologisch im Grunde genommen den Gedanken, dass, obwohl es sich um inspirierte Schriften handelt, die durchaus historisch gewachsen sein können, übernommen. Im orthodoxen Judentum ist das noch für viele viel schwieriger. Also während man eben, wie Sie gerade sagten, im Christentum sind das eher fundamentalistische Kreise und die katholische evangelische Großkirche sozusagen, die hat das integriert und eigentlich kein Problem damit. Und das ist vom Gewicht her schon im orthodoxen Judentum unterschiedlich oder gar nicht genau umgekehrt. Also es gibt einen großen Teil der Orthodoxie, Gerade in Israel, die bis heute sagen dann auf gar keinen Fall. Das ist ein Text, gerade bei der Tora, also das waren Josua ist, und die Propheten ist noch ein bisschen weniger kritisch. Die sagen, die Tora ist so vom Sinai gegeben worden und das ist es. Während eben, also von Josua heißt es eben, Josua hat das Buch, das steht im Talmud mal, Josua hat das Buch Josua geschrieben, Samuel hat sein Buch geschrieben. Aber das ist weniger kritisch. Das ist sozusagen nicht direkt Offenbarung vom Sinai. Also da wäre es einfacher, solche historischen Überlegungen zu machen. Aber es gibt Ansätze, die einige orthodoxe Theologen gemacht haben, die eben auch die Widersprüche ernst nehmen und auch teilweise, also gerade beim ersten, bei den ersten beiden Schöpfungsberichten wird es gemacht, wo man die ja nun vehement unterschiedliche Tendenzen haben und während die traditionelle Auslegung eher versucht hat, dann doch irgendwie das zu glätten, gibt es heute auch moderne orthodoxe Ausleger, die sagen, wir können diese Widersprüche nicht ignorieren oder behaupten, es gibt sie nicht, sondern es ist im Gegenteil, es sagt uns was von der von unterschiedlichen Gesichtern Gottes, von unterschiedlichen Menschenbildern, die kommen und ohne dass sie das Wort von unterschiedlichen historischen Quellen in die Hand nehmen würden, erkennen sie zumindest an, dass der Text Brüche hat und versuchen halt sozusagen, sie lassen das irgendwo beiseite stehen, ob das jetzt historisch entwickelt ist, sondern sagen, was uns interessiert, wenn wir die Widersprüche sehen, was sagt uns das theologisch? Sozusagen, selbst wenn wir annehmen, akzeptieren würden, und sozusagen da ist dann auch die Tür geöffnet, zu sagen, also im Prinzip können wir ja ruhig annehmen, dass das Ganze irgendwie historisch entstanden ist. Die letztlich entscheidende Frage theologisch ist, warum haben wir das im Text so widersprüchlich stehen? Und da dann irgendwie auch was zu finden, weil Gott auch so etwas in, eben in vielen unterschiedlichen Variationen haben wollte, offensichtlich.
Genau, das meine ich, ne? Also das ist ja eigentlich eine Herangehensweise, die ich so, ja, hier und da jedenfalls von Menschen, die mir religiös wichtig sind, mitbekommen habe, nicht? Also dann darf Gott das auch so Schöpfungsberichte geben, weil sie eben beide wichtig waren, um sie uns mitzuteilen.
Ja, also wie gesagt, ausdrücklich werden nur Leute, die so wirklich der modernen Orthodoxie zurechnen, wirklich von unterschiedlichen Quellen sprechen. Aber sozusagen, es gibt gewisse Türen, wo man das sozusagen annehmen kann, auch wenn man sich nicht so wahnsinnig damit beschäftigt. Aber da, ja, und es gibt natürlich auch viele, die eben ja auch Bibel an der Universität studieren und spätestens dann sich auch damit auseinandersetzen müssen. Und es gibt Leute, die die Spannung halten und einerseits ordinierte Rabbiner sind und gleichzeitig Professoren an der Universität und die Sachen ja auch beieinander bekommen irgendwie. Ja, dann sollten wir die letzten Minuten noch nutzen, um die letzten Verse vom 5. Kapitel uns anzusehen, wo eben der Anführer seiner Heerscharen vor Josua erscheint und das ist dann eben auch schon der Auftakt für die Eroberung von Jericho, die wir uns ja beim nächsten Mal ansehen. Ja, im babylonischen Talmud, im Traktat Eruvin heißt es dazu, es heißt, und es war, als Josua in Jericho war, da erhob er seine Augen und sah. Und ferner heißt es, da erwiderte er, nein, ich bin Anführer seiner Heerscharen, jetzt bin ich gekommen. Dieser sprach nämlich zu ihm, also die Engelsgestalt, gestern habt ihr das beständige Opfer der Abenddämmerung ausfallen lassen und jetzt habt ihr das Studium der Tora ausfallen lassen. Wegen welcher Sünde bist du gekommen? Dieser erwiderte, jetzt bin ich gekommen, also wegen der Sünde des Ausfallens des Torastudiums. Hierauf, da verbrachte Josua jene Nacht im Tal in der Vertiefung. Das ist ein Zitat aus Vers 8, aus Kapitel 8. Hierzu sagte Rabbi Jochanan, dies lehrt, dass er sich jene Nacht in die Halacha vertieft hatte. Und es ist überliefert, dass, solange die Bundeslade und die Göttlichkeit nicht auf ihrem Platze walten, ihnen der Beischlaf verboten war. Rabbi Shmuel Bainya sagte im Namen Ravs, das Studium der Tora ist bedeutender als die Darbringung des beständigen Opfers. Denn er sagte zu ihm, jetzt bin ich gekommen. Also da geht es im Grunde genommen, dass diese Gestalt auch etwas Bedrohendes hat. Und Radak interpretiert das noch ein Stück weiter und bringt auch andere Aspekte. fängt erstmal damit an, und es war, während Josua in Jericho war, was ja ein Problem ist, denn wir hören ja danach von der Eroberung Jerichos. Also wie kann er jetzt schon in Jericho sein? Im Umkreis Jerichos. Und von hier nahmen unsere Lehrer seligen Angedenkens einen Anhaltspunkt, dass der Außenbezirk einer Stadt als die Stadt selbst gilt, was im Traktat Nedarim kommt. Denn Josua war nicht inmitten der Stadt. Und es heißt, während Josua in Jericho war, denn sie zogen von Gilgal los, nachdem die Unbeschnittenen beschnitten waren und sie das Pessach begangen hatten, und kamen nach Jericho, um sie zu erobern, und lagerten vor der Stadt. Und der Heilige, gepriesen sei er, schickte seinen Engel, sich Josua zu zeigen, um ihn zu stärken und ihm gute Botschaft zu geben. Und er erschien ihm in der Gestalt eines Mannes, sein Schwert gezückt in seiner Hand. Dies weist auf die Tapferkeit und den Sieg hin. So wie er unserem Vater Jakob erschienen ist und mit ihm kämpfte, um ihn zu stärken und ihm gute Botschaft zu geben. Das war der Mann, der am Jabbok mit Jakob gekämpft hat, bevor er Esau begegnet ist. Wie er ihm sagte: Denn du hast gekämpft mit Gott und mit Menschen und bestanden. So kam dieser Engel zu Josua, sein Schwert gezückt in seiner Hand, in Gestalt eines Helden und Siegers. Und er ist es, der zu Josua sagte, was dann im nächsten Kapitel kommt: Siehe, ich habe Jericho und seinen König in deine Hand gegeben, mächtiger Held. Und er sagte: Nein, ich bin nicht, was du denkst, ein Mensch, der gekommen ist, um zu kämpfen, sondern ich bin sein Engel. Und dies ist es, was er sagte: Anführer seiner Heerscharen, Anführer der Heerscharen oben und unten, wie es über Michael heißt im Buch Daniel, der große Anführer. Und wegen seiner Heiligkeit und Größe wurde der Ort geheiligt, an dem er Josua erschien. Daher sagte er ihm: Er ist heilig. Jetzt bin ich gekommen, zu dem Zeitpunkt, an dem du mich gesehen hast, was es bei Fleisch und Blut nicht gibt. Und dies sollte in seinem Herzen bestärken, dass er ein Engel seiner Heerscharen ist. Und es gibt eine homiletische Auslegung, eben die, die wir gerade hatten im Talmud, dass er kam, um ihm Angst zu machen, wegen des Ausfalls des Torah-Studiums und weil sie am vorigen Tag das Opfer der Abenddämmerung hatten ausfallen lassen. Da sagte Josua: Wegen welcher Sünde bist du gekommen? Dieser erwiderte: Jetzt bin ich gekommen, das heißt wegen des Ausfalls des Torah-Studiums, das ihr jetzt habt ausfallen lassen. Hierauf, da verbrachte Josua jene Nacht im Tal in der Vertiefung, dass er sie in die Halacha vertieft verbrachte. Dies ist eine weit hergeholte Auslegung, denn die Stunde des Krieges ist keine Stunde des Torah-Studiums. Außerdem, der Vers, da verbrachte Josua, ist von der Sache hier weit entfernt, denn er steht im Krieg um Ai, er ist im 8. Kapitel. Außerdem, wer diese Auslegung geschrieben hat, hat sich bei dem Vers, da verbrachte Josua, geirrt, denn es sind zwei Verse. Der eine ist, da verbrachte Josua jene Nacht und endet mit inmitten des Volkes. Und der andere Vers lautet, und Josua ging in dieser Nacht im Tal. Und es gibt eine andere homiletische Auslegung aus dem Midrash Tanhuma: Jetzt bin ich gekommen, zweimal. Ich bin der, der in den Tagen deines Lehrers Mose kam, wie es heißt: Siehe, ich schicke einen Engel. Er sah mich und wollte nicht, dass ich mit ihm gehe, denn er sagte zu dem Heiligen, gepriesen sei er: Nur an dir habe ich gefallen. Hierauf, und Josua fiel zu Boden auf sein Angesicht. Also hier haben wir auch ein interessantes Beispiel, wie auch ein traditioneller Ausleger sich durchaus erlaubt zu sagen, diese homiletische Auslegung, da scheint mir nun überhaupt nicht zum Wortsinn zu passen, und auch so weit geht zu sagen, der Vers ist schlicht und einfach nicht richtig zitiert worden. Das ist also durchaus auch erlaubt. Ja, Nachfragen, Anmerkungen? Herr Schmidt.
Ich denke einfach ein bisschen laut so von, ja, wenn ich das Internet dann auch gelesen habe, ob Josua dann sich mit den Torah beschäftigen könnte. Ich hatte mich dann auch vorgesagt, wie macht er das denn? Hatte die dann die Rollen oder hatte die dann im Kopf? Oder
Wir
Ich muss
hatten ja
das
im
gehen.
ersten Kapitel gehört, dass Josua gesagt wird, er soll Tag und Nacht in der Tora lesen und dass er offensichtlich eine Tora-Rolle bei sich haben muss. Und das ist eine Tendenz, also die ist so schon im biblischen Text in Kapitel 1, dass also eigentlich in dem Moment, wo Gott zu Josua sagt, also sei stark und mutig und geh über den Jordan und erobere das Land, ihm aber auch gleichzeitig gesagt wird, und du sollst Tag und Nacht die Tora studieren. Und die rabbinische Auslegung hat das, bringt das eben immer mal wieder, dass sie Josua als Torah-Studierenden zeigt, wie eben auch der Text im Talmud hier, der sagt, er hat die Nacht sozusagen vor dem Kampf mit dem Studium der Torah verbracht. Und wenn Radak hier schreibt, die Stunde des Krieges ist keine Stunde des Torah-Studiums, egal, sagen wir mal, wie er praktisch recht haben mag, das wird jeder für sich sehen im Krieg. Aber im Grunde genommen geht er hier gegen eine Tendenz, die in der Bibel eben im ersten Kapitel vom Buch Josua schon angelegt ist und die die Rabbinen ganz weit entwickelt haben, eben möglichst viel vom kriegerischen Charakter wegzunehmen. Und Josua, wo es sich irgendwo nur machen lässt, immer als Torah-Studierenden darzustellen. Und das hat, denke ich, was damit zu tun, dass die Rabbinen auch schon nicht ganz so glücklich waren mit diesen Kriegsgeschichten. Und
Ah ja.
so in Anmerkungen versucht haben, ihre Interpretation zu bringen. Und wenn sie natürlich auch im Buch Josua nicht die ganzen Kriege streichen können, zumindest auch immer betonen, aber es wurde eben ja auch Tora studiert. Ja.
Ja. Das tut mich denken an die Geschichte von den Rabbinern, auch im Osteuropa, die einen Beruf hatten, das tagtäglich machten und dann nachts und abends echt studierten, um dann tags und dann das auch wieder am Schabbat oder andere Tage weiterzugeben. Daran tut mich das denken. Aber das war kein Krieg natürlich von
Ja.
diesen
Nein, das
Leuten.
sind natürlich große Diskussionen. Wie macht man das, Tag und Nacht zu studieren? Heißt das 24 Stunden am Tag und kann man nichts anderes mehr machen? Und dann gibt es natürlich die zumindest jeden zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zumindest immer mal ein bisschen was studiert zu haben. Da gibt es unterschiedliche Versuche, das in die Realität umzusetzen.
So
Herr
geht es
Haller?
uns, so geht es uns auch.
Ja. Herr Haller.
Nur ganz kurz, ich verstehe nicht, wie die Ausleger hier auf diese Frage kommen, wegen welcher Sünde bist du gekommen? Das steht ja im Text nicht.
Ich glaube, das Gefühl ist, weil da steht, sein Schwert gezückt. Das kann ja auch als Bedrohung für Josua sein. Und Josua fragt
Verstehe.
ja auch, wer bist du? Er weiß nicht, bist du einer von uns oder bist du mein Gegner? Und hier kommt im Talmud im Grunde so die Möglichkeit rein,
Also
vielleicht.
muss da die Frage hinterstecken, was willst du von mir, ne? So,
Ja,
das,
genau.
ja.
Ihm ist noch nicht klar, ob das jemand ist, der ihm helfen wird oder der ihn bedrohen wird. Und das nutzt der talmudische Text hier aus. Gut, dann haben wir hier eigentlich schon den Übergang eben zum Kapitel 6, die Eroberung von Jericho, die uns nächstes Mal beschäftigen wird. Und da haben wir dann so den ersten wirklich eigentlichen Kriegstext, der natürlich alle möglichen Fragen aufwerfen wird. Und ja, ich hoffe, dass ich da einige interessante Texte für dann auch vorlegen kann. Soweit dann bis nächste Woche. Frau Fichtbauer, noch eine Frage?
Ja,
Oder eine?
hört man mich?